willkommen im Sparhelden-Podcast, der Female Finance und Lifestyle-Podcast rund um die Themen finanzielle Vorsorge und Geldanlage für Frauen, die nach mehr finanzieller Selbstbestimmung streben und finanziell unabhängig sein bzw. werden wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin unabhängige Honorarberaterin und die Gründerin der Sparheldin. Ich zeige dir, wie du Finanzen zu deinem Lifestyle-Topic machst und dir mit der richtigen Vorsorge- und Anlagestrategie ein finanziell selbstbestimmtes Leben aufbaust, das dir deinen Wunsch-Lifestyle heute und in Zukunft ermöglicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Hanna Gollnig, die Gründerin von The Creator Concept, zu mir in den Podcast im Rahmen des neuen Formats Money and Female Financial Empowerment Talk von Frau zu Frau eingeladen. Hanna lebt in Dubai, ist Serial Entrepreneur, Investorin und hat es mit ihrem ersten Unternehmen The Creator Concept mit 22 Jahren zur Self-Made-Millionärin geschafft. Als Business-Mentorin unterstützt sie mit ihrem Team andere Frauen dabei, aus ihrer Passion ein erfolgreiches, ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen und zu skalieren. Hallo, liebe Hanna, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Bevor Hanna einen Einblick gibt, wie sie über das Thema Geld denkt und uns verrät, was es braucht, um 1 Million Umsatz zu machen, wie sie ihr Geld selbst investiert und für die Rente vorsorgt, würde mich als erstes ja mal interessieren, liebe Hanna, wie dein Weg zu der Frau und Unternehmerin aussah, die du heute bist. Hol uns mal gerne in deine Geschichte rein.
Okay, ich versuche die Geschichte relativ kurz zu fassen. Aber ich habe tatsächlich vor mittlerweile echt vielen Jahren, also für mein Alter viele Jahre, ich bin jetzt 23, werde bald 24 und ich habe somit 17 Jahren hauptberuflich angefangen, als Content Creatorin zu arbeiten. Sprich, ich habe auf Instagram meine Kanäle gehabt, ich hatte YouTube, ich hatte einen Blog und habe da ganz viele Kampagnen umgesetzt, auch mit wirklich großen Kunden, also Tommy Hilfiger, Telekom, Häagen-Dazs und sowas. Und das lief richtig, richtig gut. Und ich habe immer wieder Fragen bekommen. Hey, Hanna, wie verdienst du denn eigentlich online? Du gehst auf Fashion Week, du gehst auf Events, du hast so coole Kunden. Wie geht das denn eigentlich? Und ich habe da auch immer Freunden schon geholfen und war dann so, ey, komm, bevor ich das jetzt jedem Einzelnen erzähle in meinen DMs, ich fasse das einfach mal zusammen als E-Book. Damals gab es E-Books irgendwie nicht so richtig groß. Also das fing erst so an, das war so Mitte 2019 kam so die Idee dafür und im Januar 2020 haben wir das dann rausgebracht und so ist dann quasi The Creator Concept entstanden. Das heißt, wir haben eigentlich gestartet mit dem Thema, so wirst du professioneller Content Creator und haben ein E-Book und einen Online-Kurs rausgebracht und das Ganze ist dann so schnell gewachsen. Ich habe dann in Unternehmen das Influencer-Marketing aufgebaut, ich habe Startups begleitet, die Influencer-Marketing aufzubauen selbst. Ich habe andere Influencer gemanagt, ich habe meine eigenen Kanäle gemanagt und so weiter. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, hey Hanna, du hast es ja jetzt mit Influencer-Marketing aufgebaut, mit deinen digitalen Produkten und Dienstleistungen. Geht das denn auch mit anderen Themen? Und ich so, ja, an sich natürlich, klar. Und so haben wir uns dann, ich glaube, das war Anfang 2021, sag ich mir, so ein bisschen die Positionierung verfeinert. Und seitdem unterstützen wir wirklich sämtliche, die erste Kommunikation ist an Frauen. Wir unterstützen auch ab und an Männern, aber ich würde sagen, wirklich so 95% Frauen in der Zielgruppe und als Kunden dabei, ihr eigenes Online-Business aufzubauen und zu skalieren, egal mit welchem Thema. Manche haben auch schon offline was, manche nur online und umgekehrt. Und ja, das ist so in short und sweet meine Karrierereise und TCC gibt es jetzt seit über 4 Jahren, was absolut crazy ist.
Ja, Wahnsinn. Also was du in deinem Alter schon alles aufgebaut hast, finde ich echt so beeindruckend. Würdest du noch mal so ein bisschen drauf eingehen wollen, welches Mindset dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst?
Ich glaube, das sind ganz viele Facetten von Mindset, das da mit reinspielt. Das eine war definitiv, dass ich rausgefunden habe, was ich nicht möchte. Also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, in einem 9-to-5 zu sitzen, in einem Großraumbüro mit Neonlichtröhren, sage ich immer so gerne. Habe ich tatsächlich auch selber gehabt. Also ich habe 4 Monate, es war ein bezahltes Praktikum in einem Axel Springer Startup und eigentlich total cool, denkt man so. Also ich habe auch sehr vieles daraus mitgenommen. Aber eben die größte Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, ist, das möchte ich nicht mein Leben lang machen, Leute. Also das geht ja gar nicht klar. Auch vor allem im, ja, so richtig schön im grauen Berlin mit Aussicht auf andere Bürogebäude. Also das war schon nicht ganz so motivierend und inspirierend. Und dann war ich so, nee, ich genieße eigentlich meine Selbstständigkeit so, so sehr. Dann habe ich wenig später auch nochmal eine krasse Entscheidung getroffen, denn ich habe ein Studium angefangen, Marketingkommunikation, ganz klassisch. Ja, einen Bachelor brauchst du und am besten noch einen Master, damit du einen guten, richtigen Job bekommst später, sonst wird das ja nichts. Und das habe ich nach 6 Wochen abgebrochen, weil ich auch hier war, so, nee, das fühlt sich für mich nicht richtig an und es macht mir überhaupt gar keinen Spaß zu studieren. Ich habe mir das viel cooler vorgestellt, muss ich sagen. Und die Selbstständigkeit zieht mich so viel mehr und naja, was will ich denn? Bachelor ist immer cool zu haben, aber mache ich das gerade für mich oder mache ich das, weil es von mir erwartet wird? Und auch einfach, weil ich wusste, ich will mehr vom Leben. Also ich wollte, Freiheit war schon immer eines meiner größten Werte und ich war schon immer der Meinung, ey, ich möchte die Welt sehen, ich möchte Spaß haben an dem, was ich tue, ich möchte Flexibilität, ich möchte auch ganz ehrlich mehr verdienen, als mir ein normaler 9-to-5 mir bieten könnte. Ja, und das war eigentlich so der Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, ich glaube, dass ich das irgendwie hinbekomme. Let's try it. Gucken wir mal, wie es wird.
Sehr geil. Und ich kann es so nachvollziehen. Großraumbüro fand ich auch schon immer ganz, ganz schrecklich. Wenn immer es die Möglichkeit gab, ein Einzelbüro zu haben, habe ich mich immer dahin gesetzt, weg von den anderen, ab ins Einzelbüro, um selbst arbeiten zu können, ohne andere drumherum. Und ja, also die Atmosphäre finde ich in einem Großraumbüro, selbst jetzt, wo wir so New Work haben und wo jetzt so ganz neue Arbeitsplatzkonzepte einziehen, also im letzten Unternehmen, wo ich war, 2019, da waren die schon ein bisschen moderner unterwegs, was so die Arbeits-, ja, das Büro anging. Aber trotzdem, es war immer noch ein Großraumbüro. Und auch das Thema Freiheit, ich fühle es total. Also ja, das ist einfach im Konzern eine andere Welt, muss man sagen.
Ich meine, ich konnte mir da auch echt viel rausziehen, ne? Aber was ich auch so spannend fand, war, dass sich diese Arbeitskultur so langsam verändert. Also im Sinne von, du musst wirklich von morgens bis abends deine Zeit absitzen. Und jeder Mensch arbeitet ja auch so anders. Also manche sind schneller, manche sind langsamer, manche arbeiten besser mit Leuten um sich rum, manche nicht. Und das wurde so super wenig einfach berücksichtigt. Und ich war so, das ist doch total ineffizient. Und deswegen war für mich auch voll wichtig, wenn ich jemals Teammitglieder hatte, habe ich mir damals gedacht, wird das bei mir anders laufen. Genauso habe ich das auch umgesetzt. Also ich wollte auch irgendwie so eine neue Art von Arbeit erschaffen, nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für meine Mitarbeiter, unsere Teammitglieder, dass wir da einfach, ja, unsere Teammitglieder arbeiten überall auf der Welt verteilt, die dürfen sich ihre Zeit selber einteilen, die sind total flexibel, manche sitzen auf Bali, eine in Australien und so weiter. Und das war mir irgendwie schon immer total wichtig, dass nicht nur ich die Freiheit habe, sondern auch die Menschen um mich herum, die mich in meiner Arbeit unterstützen, aber natürlich auch, dass wir das unseren Kunden ermöglichen können.
Ja. Jetzt lebst du ja heute in Dubai. Dubai sagt man ja nach, dass es einfach alles so groß und pompös ist. Was hat dich dazu bewogen, mit deinem Partner eben dich in Dubai niederzulassen und vielleicht auch als Inspiration, wie inspiriert dich der Standort, der Business-Standort auch in deinem Business?
Ja, das ist eine richtig gute Frage, weil bei Dubai ziehen natürlich manche auch eine Augenbraue hoch. Ich muss sagen, das war eine sehr, sehr spontane Entscheidung bei uns. Da wir beruflich auch viel in Indonesien sind, wir haben da Immobilienentwicklungsunternehmen und auch eigene Immobilien. Das heißt, wir fliegen sehr oft nach Bali. Ich habe das schon immer auch freizeittechnisch gern gemacht. Also ich bin nach dem Abi zum ersten Mal nach Bali gereist und seitdem eigentlich jedes Jahr für mehrere Monate. Und das war schon auch immer eine weite Strecke. Das heißt, bevor wir nach Dubai gezogen sind, wir sind schon davor über ein Jahr ausgewandert gewesen und waren ohne Wohnsitz. Das heißt, wir haben 13 Monate ohne Wohnsitz, aus dem Koffer, in Airbnbs immer gelebt. Immer einen Monat hier, zwei Monate da. Und das war richtig cool. Also wir haben in einem Jahr über 10 Länder bereist und dort gelebt. Und das war richtig, richtig schön. Aber mein Partner und ich, wir sind beide selbstständig. Und das ist schon echt anstrengend. Immer wieder on the go, immer aus dem Koffer leben. Und haben einfach gesagt, boah, irgendwie so ein bisschen Stabilität und Ruhe in den Alltag reinbekommen, da die nächsten Jahre für uns essentiell werden und sehr arbeitslastig werden, würde uns gut tun. Und dann haben wir überlegt, okay, wo wollen wir denn hin? Also nach Deutschland zurück zieht es uns jetzt nicht gerade. Und da Dubai wirklich sehr, sehr zentral einfach auf der Welt liegt, das heißt, du fliegst halt überall vergleichsweise etwas kürzer hin. Das heißt, nach Indonesien sind wir 9 Stunden geflogen, statt 24 Stunden unterwegs zu sein. Aber wir sind auch innerhalb von 6 Stunden bei unseren Eltern in München und Frankfurt. Mega gut. Freunde von uns haben hier gewohnt. Ich habe die einmal in einem Layover besucht und habe die Community kennengelernt und war so, boah, hier finde ich es richtig geil. Ich finde es super inspirierend. Und ja, 2 Wochen später standen wir dann da in unserer Wohnung mit Hund. Und Dubai ist echt sehr spannend. Es ist super schön und groß. Ich wohne nicht direkt in Downtown. Ich wohne ein bisschen außerhalb, eine halbe Stunde. Das heißt wirklich eher in einem ruhigeren Fleckchen, auch mit Grün, was sehr, sehr schön ist. Aber in Dubai, also Dubai zeigt mir einfach, wie viel möglich ist und was alles möglich ist. Und das Geld da ist und hier sind so inspirierende Menschen teilweise. Es ist definitiv eine Glitz- und Glamour-Welt, in die man auch schnell reingezogen wird. Also ich merke auch, dadurch, dass ich 60% Dubai lebe und 40% auf Bali, hier bin ich viel mehr in so meiner, sag ich mal, Luxury-Identity. Also hier gehe ich schick essen, hier mache ich mich fertig, hier trage ich meine Uhren und meinen Schmuck und auch meine Designer-Sachen. Ich bin ja auch so ein kleines Luxury-Girl und liebe das total. Aber genauso sehr liebe ich es, in meinen Birkenstocks ungeschminkt mit Zausehaaren auf Bali rumzurennen und Roller zu fahren, am Strand zu sein und Sonnencreme und Dreck im Gesicht zu haben, so ungefähr. Also ich finde, die Symbiose davon ist tatsächlich total schön. Aber Dubai ist auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Keine Ahnung, du läufst halt zum Supermarkt und dann stehen da halt nicht drei Smarts, sondern halt drei Bentleys oder drei Rolls Royce vom Supermarkt. Und ich so, ja, holst du mal eben schnell eine Packung Milch, ne? Machen wir so mit einem 500.000 Euro Auto. Easy, gar kein Problem. Ist schon sehr spannend, die Welt hier.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde auch die Symbiose, die du beschreibst, fühle ich auch auf jeden Fall, dass es alles sein darf und es nicht dieses entweder oder, also man selbst findet sich da irgendwo dann ein und hat so sein, ja, sein Ding, was man da dann lebt. Wenn wir nochmal darauf zurückkommen, auf das Thema, dass du ja mit deiner Company eben auch schon ja eine Million gemacht hast mit deinem Team. War das dein Ziel von Beginn an, als du TCC gegründet hast? Du bist ja so, ich starte einfach mal rein, ja, ich mache das jetzt. War das dein Ziel, ich mache eine Million mit meinem Business? Oder wie waren so deine Gedanken eben in die Richtung Financial Goals mit dem eigenen Business?
Also der Grundgedanke war tatsächlich nie, ich will eine Million machen. Ich muss sagen, ich hatte auch einfach nie eine Zahl im Blick. Ich wusste schon immer, ich will viel Geld verdienen, beziehungsweise ich wusste, welchen Lifestyle ich leben wollte. Und mein zweitgrößter Wert ist Unabhängigkeit. Das heißt, ich wollte von allem und jedem unabhängig sein. Und dadurch, dass meine Eltern sich ja getrennt haben, als ich ungefähr 10 war, war mir das auch super wichtig. So, ich will niemals von einem Mann abhängig sein. Und für mich ist ein Business ein ganz großes Tool, genau für diese Freiheit und Unabhängigkeit auch. Ne? Mit Geld funktioniert die Welt, auch in sehr großen Zahlen. Und Freiheit oder Geld ermöglicht sehr viel Freiheit und Unabhängigkeit in meiner Sicht. Deswegen, es war nie mein Ziel, ich mache jetzt die Million. Wäre auch schade gewesen, weil sonst wäre das schnell vorbei gewesen, der Lebenstraum. Aber wirklich schon das Ziel immer gehabt, hey, ich möchte einen sehr, sehr schönen Lifestyle haben, ich möchte sehr viele Möglichkeiten haben und ich möchte sehr viel Geld verdienen. Das war von vornherein das Ziel. Und dann so die Ziele, wenn man halt mal so anfängt und merkt, es läuft, dann kommen ja immer neue Ziele. Dann möchte ich zum ersten Mal 1.000 Euro im Monat verdienen, zum ersten Mal 10.000 Euro, dann den ersten 100.000 im Monat, dann das Million Euro Year. Und so steigt es ja auch immer mit jedem Ding, das man erreicht, so ein bisschen hoch, würde ich sagen. Ja, aber zum Beispiel gerade, ich habe gar kein monetäres Ziel, wo ich sage, das will ich erreichen. Aber wenn du es jetzt so zahlentechnisch anguckst, wäre dann zum Beispiel, okay, achtstellig hitten, wäre so the next goal, sagen wir mal. Mal sehen. Mal schauen.
Ja. Sehr, sehr geil. Also das Thema, sich selbst zu erlauben, einen geilen Lifestyle auch zu haben. Ich finde, in Deutschland wird man da ja auch immer schon komisch angeschaut. Ja. Also ich habe ganz oft Kunden, die zu mir sagen, wenn ich sie frage, was für eine Wunschrente hättest du denn gerne? Und ich sag mal, die nennen dann so Zahlen wie ja 3.000 Euro im Monat. Und dann kommt gleich ein Satz dahinter, ja, aber ich will jetzt auch mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wo ich mir so denke, hey, das ist absolut
doch, lehn dich weiter.
Du darfst diesen Anspruch haben, auch also mindestens so viel Rente später zu haben, wie du heute verdienst. Und damit fällst du jetzt auch gar nicht aus dem Rahmen irgendwo. Ne? Also dieses Play Small ist ja in Deutschland total verbreitet. Man wird da irgendwie so klein gehalten. Und aber dann zu sagen, nee, das will ich halt so nicht. Und ja, deshalb zieht man dann vielleicht auch raus aus Deutschland und lebt in Dubai oder in Lissabon, wenn man sich da eben nicht mit identifizieren kann. Aber gerade wenn du jetzt so mal auf viele, die da einfach so drinstecken, schaust, was würdest du diesen Menschen raten, um tatsächlich ja größer zu denken und auch mehr noch in die finanzielle Fülle reinzukommen, dass eben auch ein höheres Gehalt, höhere Umsätze, wenn ich jetzt eben angestellt oder eben Unternehmerin bin, überhaupt erstmal möglich werden, weil das ist ja auch so ein Mindset-Thema überhaupt im ersten Schritt.
Ja, total. Vieles hat, glaube ich, wirklich mit seinem Umfeld und seiner Umwelt zu tun. Also man sagt ja immer so, ja, du bist die Summe der 5 Menschen, die dich umgeben, nach dem Motto, was auch in auf jeden Fall ein Stück weit stimmt, meiner Meinung nach. Aber je mehr du um dich herum siehst, was ja möglich ist, desto mehr glaubst du es ja auch selbst, dass es für dich möglich ist. Und wenn halt um dich herum nur Leute sind, also ich nenne das immer jetzt mal ganz liebevoll Negative Nancys, sorry an alle Nancys da draußen, dann sagen die jetzt, ja, das geht nicht, und was denkst du dir, und was erlaubst du dir, und was auch immer, dann ist es an dir trotzdem, dir Wege zu finden, wie du dich selber unterstützen kannst. Mir wurde auch jahrelang gesagt, oh, ich bin so eine verwöhnte Göre und wieso willst du den Luxus und was auch immer und du bist immer nur auf die teuren Sachen aus und so verwöhnt und was auch immer. Und ich musste mir auch erst selbst erlauben, dass ich das alles darf und dass das auch in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, also das ist nichts von, ich sag mir jetzt fünfmal in den Spiegel, ich bin es wert, sondern das ist einfach ein konstanter Prozess, den man begehen darf, wo man auch ganz viele Sachen auflösen darf bei sich selber. Also warum denke ich bin es nicht wert? Warum denke ich darf das nicht? Warum denke ich, ich lehne mich da aus dem Fenster, wenn ich 3.000 Euro Rente will? Woher kommen diese Gedanken? Und auch damit zu arbeiten, also es können ja Dinge aus der Kindheit sein, es können Dinge aus dem Job sein, es können vielleicht auch Freunde sein, die das die ganze Zeit sagen. Und ich bin da einfach sehr, sehr strikt auch geworden, wo ich gesagt habe, hey, was tut mir gut, um mich rum zu haben? Wer tut mir gut, um mich rum zu haben? Und wie kann ich mich und mein Leben noch besser unterstützen? Also wie kann ich einfach noch mehr Positivität und Motivation und Inspiration in mein Leben lassen? Und wie kann ich alles Negative ausblocken und trotzdem bei mir bleiben?
Ja, sehr, sehr wertvoll, das Umfeld. Ja, absolut. Was würdest du sagen, aus strategischer Sicht braucht es, um viel Geld zu kreieren?
Kommt natürlich total auf die Situation drauf an. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Online-Business geht, was brauchst du strategisch? Ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Sachen mit rein. Im Sinne von ein richtig geiles Offer, das geile Ergebnisse bringt. Leute, die das kaufen. Und hier, Achtung, du brauchst nicht 10.000 Follower. Also ich habe so viele unserer Kunden, die haben, keine Ahnung, 100 Follower, 500 Follower, machen 10.000 Euro im Monat. Also die Followerzahl korreliert nicht in erster Linie mit deinem Umsatz. Das heißt, das ist super wichtig, also super wichtig, aber vor allem eigentlich die Kommunikation und Klarheit, die du nach außen hast. Wer bist du, wem kannst du helfen, was ist das genau für ein Opfer, was für Ergebnisse bringt es und auch diese Ergebnisse zu zeigen. Also gerade heutzutage sind Ergebnisse, Zahlen, Daten, Fakten schon extremst wichtig in der ganzen Mentoring- oder Coaching-Branche. Aber das jetzt mal so strategisch ganz arg runtergebrochen, was es braucht. Ich könnte, also das ist literally mein Tag, ein täglicher Job. Ich könnte da stundenlang drüber reden, aber sehr simpel runtergebrochen das. Und im 9-to-5-Alltag, was es braucht, um viel Geld zu verdienen. Ich glaube auch sehr viel das Vertrauen in sich selber und die Confidence für sich selbst einzustehen. Natürlich ein gewisses Können, eine gewisse Expertise, die das Geld natürlich dann auch wert ist, die lernen zu kommunizieren, dass man eben diese Expertise und dieses Wissen hat. Und sich im schlimmsten Fall einfach mal weiterbilden, ne? Also weitere Skills aneignen, für die man dann eben auch mehr Geld bekommen könnte.
Ja, absolut. Also das waren wichtige Impulse auf jeden Fall. Und das streiche ich auch sofort.
Das reicht mich.
Was zahlst du dir als Unternehmerin von deinem Einkommen, also dem Umsatz, den TCC macht, selbst aus? Und dann auch, was machst du mit dem Geld? Also das ist immer, das versuche ich meinen Kundinnen auch immer zu erklären, um Vermögen aufzubauen, ist es, sage ich mal, natürlich in erster Linie wichtig, dass wir eben Geld verdienen, aber auch vor allen Dingen, dass wir dafür sorgen, dass wir viel von dem Geld behalten und vermehren. Und insofern ja. An dich die Frage, was tust du, wie gehst du mit deinem Geld um, dass es bei dir bleibt und sich vermehrt?
Richtig gute Frage. Also, ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter auch ausholen und schauen als TCC, da ich auch noch mehrere Unternehmen und Einkommensquellen habe. Aber jetzt mal nur auf TCC bezogen. Früher war es so, oder ich glaube, ein Großteil auch aller, die ein Online-Business vielleicht haben, die verdienen mit ihrem Online-Business Geld, haben halt ihre Ausgaben und der Rest bleibt bei ihnen. Das war jahrelang bei uns auch so. Und dann 2023, wo wir auch wirklich von der Unternehmensstruktur uns nochmal anders aufgestellt haben. Jetzt ist es so, dass quasi das ganze Geld, was durch TCC generiert wird, bleibt im Unternehmen und jeder hat quasi feste Gehälter bzw. Auszahlungen. Ich habe auch ein festes Gehalt, droppe einfach mal, es ist auf jeden Fall unter 10.000 Euro und es ist an sich eine fixe Summe und sobald eine bestimmte Cashflow-Grenze, nicht Sales-Grenze, sondern Cash, was kommt im Monat cashflow-technisch aufs Firmenkonto. Sobald das eine bestimmte Summe übertrifft, triggert das eine Umsatzbeteiligung. Das heißt, das kann prozentual auch minimal dann ansteigen in bestimmten Schritten, je nachdem, wie viel Cashflow den Monat reinkam. Und das ist erstmal so das eine Gehalt. Ansonsten habe ich ja, wie gesagt, auch noch zwei Immobilienentwicklungsunternehmen. Da bekomme ich einen Prozentsatz des Geldes, das ankommt. Das heißt, das ist keine monatliche Auszahlung, sondern da ist es so, wenn ein Haus zum Beispiel gebaut wird, das verkauft ist, zahlt der Kunde mit einem Schritt, der fertig ist. also das Groundwork ist abgeschlossen im Haus, dann kommt eine Zahlung. Die Building Structure ist, gefinished worden und dann kommt die nächste Zahlung. Und quasi in den Monaten, wo die Zahlung kommt, bekomme ich einen Prozentsatz dieser Zahlung. Das heißt, das ist sehr variabel. Manche Monate sind dann halt sehr viel höher und manche dann halt nur in Anführungsstrichen das TCC-Gehalt. Und dann habe ich ja auch noch Immobilien, über die ja auch noch monatlich etwas reinkommt. Also wir sind in der Ferienimmobilienvermietung, wenn man das so nennen möchte. Also wir machen Airbnb, vor allem mit Bali-Immobilien, da ein sehr, sehr schöner, hoher Return da ist. Und da bekomme ich quasi auch eine monatliche Auszahlung. Und die ist natürlich auch variabel, je nachdem, für welchen Preis es pro Nacht gemietet wurde und wie viele Nächte eben die Booking Rate war.
Einmal noch einhaken so, weil ich glaube, das ist für viele Zuhörerinnen gerade total spannend. Also erstmal, dass du mehrere Einkommensströme hast aus verschiedenen Bereichen. Ne? Also dieser Punkt, dass auch gerade, ich glaube, für Angestellte ist das häufig sich schwer vorzustellen, dass man tatsächlich auch Geld aus anderen Quellen bekommen kann, außerhalb des eigenen Gehalts. Und du hast es gerade eben am Beispiel eben deiner eigenen Einkommensströme sehr schön beschrieben, dass das tatsächlich möglich eben ist, als Unternehmerin eben auch nicht nur aus dem eigenen Unternehmen, sondern dann auch weitere Unternehmen oder aber eben auch Mieteinnahmen aus Ferienimmobilien, dass es da viele Möglichkeiten gibt, wenn man denn mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie man denn abseits von ich gehe arbeiten und bekomme eben Gehalt oder habe mein eigenes Business und verdiene damit mein Einkommen, eben auch noch Einkommensströme aufzubauen.
Absolut. Also das war auch das Erste, woran ich schon immer gearbeitet habe. So, hey, ich möchte mir mehrere Einkommensströme aufbauen, weil auch wieder hier Stichwort Unabhängigkeit. Ich will nicht von einem Einkommensstrom abhängig sein, sondern das soll wie so ein stabiler Tisch sein, sodass auch wenn ein Tischbein wegbricht, der Tisch trotzdem stehen bleibt zum Beispiel. Wenn man das so mal bildlich aufbauen möchte. Genau, ansonsten, wofür ich das Geld ausgebe oder wie ich es benutze. Natürlich ist ein Großteil auch einfach sowas wie Fixausgaben, also Miete, Auto, Versicherungen, WLAN, Telefon, also ich bin ja auch nur ein normaler Mensch, das sind ganz normale Ausgaben, die ich auch habe. In Dubai ist das Mietsystem ein bisschen anders, das heißt, man zahlt nicht monatlich meistens seine Miete, sondern auf maximal 4 Checks. Also wir hatten zum Beispiel das erste Jahr, wo wir in Dubai gewohnt haben, mussten wir ein Jahr Miete im Voraus in einer Summe zahlen und wir sind jetzt umgezogen und jetzt ist es so, dass wir pro Quartal einmal das Quartal zahlen müssen im Voraus. Also das ist so ein bisschen anders als in Deutschland, kommt aufs Gleiche hinaus, wenn man einfach jeden Monat dann die Summe zur Seite legt, die es halt runtergerechnet auf den Monat kostet. Genau, das erstmal dazu. Dann habe ich natürlich auch variable Ausgaben wie Essen gehen, Lebensmittel, Spaß, Aktivitäten, Sport, Wellness, whatever, solche Geschichten. Und ansonsten habe ich dann, was übrig bleibt oder auch teilweise Fixbeträge, die in Rücklagen reingehen, Businessrücklagen sowie Privatrücklagen. Und dann habe ich auch Unterordner, wo dann prozentual das reinkommt, was übrig bleibt. Also sowas wie Urlaub oder Luxury-Unterordner habe ich auch, Immobilien-Unterordner. Man muss aber auch sagen, wir haben unterschiedliche Arten von Immobilien wieder. Also ich versuche das sehr simpel runterzubrechen, aber es ist ein sehr komplexes Finanzsystem, was wir uns mittlerweile aufgebaut haben, was super ist. Aber zum Beispiel bauen mein Partner und ich zusammen auch Immobilien. Das heißt, von unserem privaten Geld kommt ein gewisser Teil in diese Unterordner, der diese Immobilien finanziert. Und mit dem einen Immobilienunternehmen legen wir einen ich kriege vergleichsweise weniger Prozent Gehalt, aber dafür geht auch ein Prozentteil eben nicht an mich und dann in Investitionen, sondern bleibt direkt in einem Investitionspot des Unternehmens, wo dann im Namen des Unternehmens, beziehungsweise die Firma, baut auch noch Immobilien. Das heißt, gleichzeitig wird eigentlich die ganze Zeit investiert, zurückgelegt für Investitionen auch nochmal privat und natürlich auch noch solche Dinge wie Krypto, habe ich auch ein paar Sachen, sowas wie ein Fonds, wo Sachen reinkommen, also ganz unterschiedliche Dinge, um das Geld richtig zu investieren, damit es sich natürlich auch vermehren kann. Und im ersten Sinne sind aber immer Assets natürlich da. Also wir gehen sehr stark auf Immobilien, aktuell sehr viel auf Bali, werden dieses Jahr aber auch in Dubai anfangen mit Immobilien. Und was immer sehr schöne Investments sind, wie ich es mir immer selber so auch sage, ich investiere oder wir investieren sehr gerne auch in Uhren oder auch in Handtaschen, also an alle Hermes-Lover, also Birkins zum Beispiel, Rolex, Cartier-Uhren, solche Geschichten, ist natürlich immer das nette Investment, sage ich mal. Das ist das Schöne, das schaut man sich gerne an.
Ja, das Lifestyle-Investment.
Genau, ne, ist auch schön.
Absolut. Ich habe also meine beste Investition, die tatsächlich den schnellsten Payback hat, ist meine kürzliche Spa-Mitgliedschaft im 5-Sterne-Hotel nebenan. Das kommt sofort zurück, der Return. Ich war heute Morgen auch schon dort. So schnell, glaube ich, kann
Geil.
kein Investment Zinsen ausschütten, wie das einmal auf die Self-Care einzahlt. Das ist so mein
Voll.
Lifestyle-Investment. Du hast jetzt gerade auf jeden Fall beschrieben, dass ihr ein totales System dahinter eben habt mit verschiedenen Töpfen, sowohl für Business-Investitionen als auch Privatinvestitionen. Auch das ist ein super wichtiger Punkt, den wir für unsere Kunden auch am Anfang aufbauen, bevor wir überhaupt schauen, welche Investments tätigen wir denn jetzt, überhaupt dieses System reinzubringen, dass man sich darüber keinen Kopf mehr machen muss. Magst du noch mal sagen, wie viel prozentual in Business-Investitionen geht und in privat? Ist das ein fixer Betrag oder ist das ein Stück weit auch variabel von dem Einkommen, was jeden Monat reinkommt?
Also bei mir von meinem privaten Einkommen gehen immer 15% in private Rücklagen und vom Unternehmens-Cashflow, was übrig geblieben ist, geht auch 15% nochmal in Business-Rücklagen. Genau, aber Ziel ist es, also wenn das zu zahlen interessant ist, Ziel ist es, dass Minimum in beiden Rücklagetöpfen 150.000 Euro drin sind. Das ist jetzt erstmal so das erste Ziel, was wir uns gesetzt haben für die nächsten paar Monate. Und da würde ich mich darüber freuen, wenn das so ist, mal gucken, wo es dann weitergeht. Aber im Business haben wir natürlich auch nochmal, also bei TCC andere unterordnen, also zum Beispiel ein Marketingbudget, das eine bestimmte Summe dann erreichen soll, ein Rücklagenbudget, ein Teambudget und so weiter. Weil ja dann auch zum Beispiel Teamworkations bei uns einmal im Jahr gemacht werden oder solche Dinge wie zum Beispiel, wenn du irgendwo Speaker sein möchtest auf großen Messen, das kostet auch Geld, sowas zu machen und solche Projekte umzusetzen, Kundenevents, die wir planen für das Jahr, das kostet ja alles Geld und dafür bauen wir natürlich auch solche Rücklagenpots auf in unterschiedlichen Departments auch.
Ja, sehr cool. Viel, viel Input drin auch für die Unternehmerin hier, dass es Sinn macht, dort auch mit verschiedenen Töpfen zu arbeiten und nicht nur die Steuerrücklage, sondern man kann auch noch weitere Töpfchen bilden, die sinnvoll sind.
Auf jeden Fall.
Mit deinen privaten Investitionen, was ist so dein Anlageziel? Dein vielleicht auch was connected ist mit ja deinem Unabhängigkeitsstreben? Was für ein Ziel hast du dir da gesetzt, dass du sagst, also ich investiere eben jeden Monat auch privat in verschiedene Anlagen und auch hinter den Immobilien, was er ja auch mit eurer eigenen Firma macht?
Ich habe gar nicht so ein Zahlenziel oder so, aber was, sag ich mal, so das Oberziel ist, ist, dass wir eben nicht mehr arbeiten müssen und das halt relativ, was heißt bald. Aber ich will, wie gesagt, ich werde jetzt 24. Das Ziel ist schon, dass wir allerspätestens mit 30 von den Assets leben können. Und so jetzt leben können halt wieder auch sehr variabel. Was heißt denn davon leben können, ne? Also, wir haben schon so gesagt, wir hätten sehr, sehr gerne durch unsere Assets irgendwie einen Cashflow von 50.000 im Monat, der halt rein durch Assets reinkommt, sodass wir theoretisch nicht mehr arbeiten müssen. Man müsste ja auch schon theoretisch früher nicht arbeiten, das kommt ja auf den Lifestyle drauf an, ne? Um Gottes Willen. Wir geben jetzt auch nicht 50.000 Euro im Monat jeder aus. Aber das ist so die Zahl, wo wir gesagt haben, das klingt erstmal eigentlich ganz nett. Mehr definitiv immer gerne. Aber an sich ist so das Ziel, wir müssen nicht mehr arbeiten. Wir sind beide aber sehr, sehr. Wir lieben es zu arbeiten, wir lieben es, Dinge zu kreieren und zu erschaffen. Und deswegen mal gucken, wie es dann so aussieht, selbst wenn wir das Ziel erreicht haben, ob wir dann noch weitermachen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht mit 30 dann Däumchen drehen. Insofern mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall unser Ziel, ja, ein gewisses Niveau zu haben. Also wir wollen zum Beispiel super gerne später, auch wenn wir irgendwann Kinder haben, dass wir 4 Standorte zum Beispiel haben. Also es ist unser Traum, dass wir quasi zum Beispiel was auf Bali uns bauen, was groß ist auch für die Familie, was sehr schön ist. Auch in Dubai, dass wir da was haben. Wir hätten super gerne in Südeuropa etwas, zum Beispiel in der Toskana. Und wir hätten auch gerne in den Bergen was zum Skifahren. Das ist, sag ich mal, so the goal, dass wir da auch mit unserer Familie immer hin und her reisen können und sowas. Und das kostet natürlich einiges. Deswegen, ja, da gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Aber das ist so das Oberziel, dass wir alles geht, aber nichts muss.
I love it. Ich habe das auch, also dieses Mehr-Standorte-Modell, auch das schwebt mir im Kopf. Ich habe jetzt in Lissabon die erste Base aufgebaut, aber da dürfen auch noch mehr dazukommen. Und auch das, also ich finde es so geil, sich mit dir jetzt auszutauschen. Ich glaube auch, was total rüberkommt, was ja auch deine Mission ist, einfach zu sagen, was alles möglich ist, wenn man es sich selbst erlaubt. Also der normale Standarddeutsche, wenn du dem sagst, ja, ich will gern vier Wohnorte irgendwo haben mit eigenen Häusern, dann sagen die, hast du noch alle Latten am Zaun?
Ja, ich
Aber also ich
weiß.
sag mal, es ist ja möglich, ne? Du bist ja hier, man kann sich dein Business angucken. Es ist ja nicht so, dass du hier irgendwas erzählst, sondern es ist ja greifbar, was ihr da macht. Man muss sich halt einen Weg
Voll.
machen irgendwo. Ansonsten ist es natürlich nicht erreichbar, ne?
Voll. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mit 22 Jahren meine erste Immobilie kaufe. Also das stand irgendwie nicht so auf meiner Bingo-Karte. Und es war auch so eine spontane Entscheidung, dass ich das jetzt mache. Aber es war die beste Entscheidung, die ich je treffen konnte. Also es ist absolut cool, jedes Mal da reinzulaufen. Also immer wenn wir auf Bali sind, wohnen wir auch ab und zu selber da drin, wenn es nicht vermietet ist. Und das ist so cool. Du läufst da rein und siehst, das ist einfach mein Haus. Wie cool ist das denn bitte? Also das ist total krass einfach. Ja. Manchmal packe ich das auch selber gar nicht. Aber wie du auch gesagt hast, vorhin, die Deutschen würden das und das sagen. Das ist voll krass, weil ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Da einfach inzwischen mein Umfeld, ich habe sehr, sehr viele Unternehmer in meinem Umfeld, für die das so normal ist. Da sprichst du, ach ja, komm, lass uns irgendwann mal so ein Skichalet oder sowas in der Schweiz holen. Das wäre doch schön. Das sind so die Wochenendgespräche, weil ich echt einfach auch schon lange aus Deutschland einfach raus bin, aus dem typischen Allmann-Denken, sage ich mal. Liebevoll.
Absolut. Ja, ich kenne es. Ich war jetzt auch gerade zum Geburtstag feiern auf Madeira von einer Freundin. Da hatten wir auch ein Haus gemietet und dann hatten wir auch so Gespräche beim Gläschen Wein. Und wir dachten, Mensch, eigentlich wäre auch total cool, wenn wir uns alle zusammen so ein Haus kaufen würden. Und dann machen wir das nicht nur für Geburtstage, sondern wir können dann auch Urlaub eben im
Ja, wie schön
Rotationsmodell
auch
irgendwie in
bitte.
diesen
Voll
Immobilien
cool. Also
machen.
wie toll ist das bitte, was da alles möglich ist und dass man das dann auch wirklich so umsetzen kann. Das finde ich so schön, dass heutzutage so vieles möglich ist, aber du musst es halt sehen und anerkennen, dass es möglich ist, auch für dich. Weil ich glaube, wir alle haben mal an einem Punkt gestartet, wo wir dachten, irgendwie geht nicht. Also ich weiß auch noch, wie ich dachte, 10.000 Euro im Monat, wie willst du das hinbekommen? Das ist ja fernab von Gut und Böse, nie im Leben, bis du es dann halt gemacht hast. Und dasselbe dann auch mit allen höheren Zahlen, mit 100k im Monat oder 1 Million im Jahr oder was auch immer. So, wenn du, sobald du dich dafür öffnest und dich auch mit Menschen umgibst, die genau das halt dann auch gemacht haben, dann merkst du, wie es auch für dich möglich ist.
Ja, absolut. Was würdest du sagen, war bisher so dein wichtigstes Learning im Umgang mit Geld oder auch in Bezug auf deine Investments?
Ich glaube, da gab es sehr viele Learnings. Also ich weiß auch noch,
Kannst auch die Top 3 nennen.
ja, ich weiß auch wirklich so 2021, 2022 waren so die Jahre, wo Online-Business natürlich generell übelst explodiert ist, weil alle zu Hause saßen. Das war schon wirklich so die goldenen 20er, sage ich mal. Und ich dachte wirklich, ich habe das Leben durchgespielt, ne? Also ich dachte so, boah, geil, Hanna, muss nie wieder arbeiten. Es war das erste Mal, dass ich glaube, ich hatte at some point irgendwie eine Viertelmillion einfach in meinem Konto rumliegen mit 21, 22. Und ich dachte wirklich so, Alter, krass. Also obviously sehr, 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 sehr krass. Aber ich dachte wirklich so, wow, alles erreicht im Leben. Mega. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch sehr genossen. Ich war schön essen, ich habe mir eine Chanel gekauft, ich war bei MS, ich war im Urlaub, ich bin First Class geflogen, all diese tollen Dinge. Und es war auch sehr wichtig, diese Erfahrungen zu machen. Ich vergesse manchmal, was ich gemacht habe. Letztens meinte mein Freund, weißt du noch, als du 11.000 Euro für einen Flug ausgegeben hast? Ich so, was habe ich für einen Flug? Bist du irre? Aber anscheinend habe ich das mal gemacht und das war eine gute Erfahrung. Also ich hatte schöne Flüge definitiv. Aber die smarteste Entscheidung, die ich je gemacht habe, ist dieses Haus zu kaufen finanziell. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist über sechsstellig reingeflossen. Und das war einfach smart, das einfach da zu parken. Und das ist jetzt ein Asset, das sowieso im Wert gestiegen ist, aber mir jetzt auch noch ein Income generiert zusätzlich. Smart. Richtig, richtig gut. Ansonsten, ich bin sehr, sehr akribisch. Ich führe jeden Monat seit, ich glaube, über 3 Jahren eine Excel-Liste, wo jede Ausgabe, jede Einnahme centgenau drin steht. Also wirklich alles kategorisch sortiert, für was ist es ausgegeben worden, welche Beträge sind wo in die Unterordner und so weiter. Also bin wirklich da sehr, sehr systematisch aufgestellt mit allen möglichen Excel-Sheets und Tabellen. Kann ich jedem empfehlen, weil das ist so das Erste, wenn du so das Gefühl hast, boah, egal wie viel ich hier verdiene oder habe, irgendwie ist es dann immer weg, das Geld. Es fühlt sich an, als würde es in einem Loch verschwinden. Das ist das Allererste, es verschwindet nie in einem Loch. Es wechselt allerhöchstens Besitzer, weil du es gegen etwas eingetauscht hast, dessen Wert du größer empfandest als die Summe, die du ausgegeben hast. Und ich fand das immer super spannend, einfach genau zu gucken, okay, wohin geht denn eigentlich das Geld? Also, was ist denn mit dem Geld passiert? Wo ist es denn hingegangen? Wo habe ich es hingegeben und für was? Und auch einfach zu gucken, okay, wo habe ich vielleicht unnötig Geld ausgegeben? Wo habe ich Geld ausgegeben, das ich nicht hätte dort ausgeben sollen? Und eine Erkenntnis, die mein Freund so schön gesagt hat: Hanna, du lebst nicht über deinen Verhältnissen, aber du lebst auch nicht drunter. Und das fand ich eigentlich ganz passend. Und
Sehr
damit bin
geil.
ich auch fein. Und das ist auch sehr wichtig, ne? Also, egal was ihr online seht, wer was kauft, was für ein luxurious Lifestyle ihr lebt, das alles ist cool und macht richtig Spaß und ist auch richtig schön, not gonna lie, ne, ist richtig geil, aber es ist so wichtig, dass es immer im Verhältnis steht. Also alles, und ich kann das wirklich auch mit mit einer ruhigen Gewissheit sagen, alles, was ich je ausgegeben habe, war immer im Verhältnis. Ich war tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie irgendwo negativ auf dem Konto. Und das war mir auch schon immer extremst wichtig, dass trotzdem immer eine gewisse Summe auf meinem Konto ist. Die ist natürlich in den Jahren vielleicht auch mal gestiegen. Aber an sich war ich immer sehr, sehr bedacht, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten und was lasse ich einfach lieber bleiben.
Ja, also da hilft dir ja auch, dass du ja sehr akribisch bist und
Ja, sehr.
Excel-Sheets führst für alles. Also meine Kundinnen gucken mich dann mal an, wenn ich sage, ja, mach doch mal ein Haushaltsbuch. Ich so, ja, es hilft tatsächlich, wenn du wissen möchtest, wo jeder Euro hinfließt. Und ja, es ist
Absolut.
nervig, aber gerade bei Unternehmerinnen, also ich frage mich immer bei Unternehmerinnen, die keine digitale Software, Buchhaltungssoftware nutzen und so eine Zettelwirtschaft an Rechnung irgendwie haben. Wie will man denn Investitionsentscheidungen treffen ins Business, privat oder gar wissen, wie viel Geld man sich auszahlen kann, wenn man es nicht trackt? Also es ist so, so wichtig. Und dann eben zu schauen, was du sagst, es war im Verhältnis für dich, ne? Also es ist ja immer individuell, es sagt einem ja niemand, für was man Geld ausgeben darf oder eben auch nicht. Ich finde aber ganz, ganz wichtig, in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen, wo fließt das eigentlich hin? Passt das zu unseren Zielen, die wir haben? Ich mache da gerne mal so eine Übung mit meinen Kundinnen, zu sagen, geh doch mal deine letzten Kontoauszüge durch und schreibe halt einfach mal dran, das war ein Plus, hat dir Freude bereitet, die Ausgabe, und hier war so eher neutral, ja, muss man halt machen, aber macht nichts mit mir. Und bei der, wo du da das Gefühl hast, nee, das war total unnötig, schreibst ein Minus dran, um mal zu gucken, geben wir unser Geld wirklich so aus, dass es eben mit uns aligned ist, irgendwie an unseren Zielen, und dass es sich gut anfühlt am Ende des Tages, ne?
Absolut. Ich weiß auch noch, dass das eine der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe, war von meinem Steuerberater in Deutschland, dass er noch nie so einen schön aufbereiteten Ordner bekommen hat mit allen Rechnungen und Belegen und so weiter. Ich habe mir da akribisch Mühe gegeben, das auch schön zu machen, zu sortieren, dass er möglichst wenig Zeit da verbringen muss. Und ja, ich finde es auch ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, so die Beziehung zu Geld, an der darf man generell immer arbeiten und lernt man immer was Neues dazu. Und irgendwann auch so eine Neutralität zu haben. Also natürlich freue ich mich über Dinge, die ich kaufe. Aber Geld ist für mich mittlerweile etwas sehr Neutrales auch. Also ich musste letztens zum Beispiel auch, also wie gesagt, umgezogen und ich habe vergessen, dass wir ein Addendum hatten bei unserem Mietvertrag. Sprich, ich habe nicht rechtzeitig vorher gekündigt, sondern nur 60 Tage statt 90 Tage und musste dann halt Strafe zahlen. Und natürlich ist die Situation scheiße, weil es waren halt 2 Monatsmieten, die du halt Strafe zahlen musst, einfach so. Hier in Dubai zumindest oder in der Situation. Aber was soll ich machen? So ist mein Fehler, bin ich neutral, das Geld, es kommt und es geht. Ist scheiße, aber was soll ich machen? So, das ist eine neutrale Sache und auch da, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist und es ist jetzt auch egal, welche Summe, aber dass Geld nicht der Feind ist, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du Geld nicht als Feind und das ist alles gegen dich und was auch immer, weil das ja generell so einen Kreislauf kreiert von alles ist so schlimm und Geld geht nur und so weiter, weil da kreierst du ja automatisch ein System in dir, von wegen Geld darf nicht bei dir bleiben, weil Geld ist etwas Schlechtes, deswegen lehnst du es ja automatisch ab.
Ja, absolut. Da ist ja dann immer so ein Mangelgefühl. Und ja, diese Ablehnung ja, unterstützt einen nicht unbedingt dabei, eben Geld tatsächlich zu halten und mehr draus zu machen, sondern führt eher dazu, dass man ja eigentlich dafür sorgt, dass es auch am Ende des Monats wieder weg ist. Also man muss das ja auch tragen können, diese Verantwortung, die, sage ich mal, mit mehr Geld einhergeht. Also da strugglen auch ganz viele.
Voll. Oh Gott. Das war dann auch ein Thema, ja? Voll.
Eine der letzten Fragen so an dich. Ja, als du sagtest, ja, eine Viertelmillion auf dem Konto gehabt mit Anfang 20, was hat das emotional mit dir auch gemacht? Wie bist du damit umgegangen, mit eben dieser großen Summe auf einmal auf deinem, also großen Summe für viele Menschen auf deinem Konto und auch sicherlich für eine Anfang 20-Jährige, sicherlich auch eine sehr große Nummer.
Auch für mich noch große Summe, ey. Das ist große Summe. Punkt. Nein, also natürlich auch super stolz gewesen und wow, wie krass und ich fasse es selber nicht. Hat aber auch, wie du schon gesagt hast, dann sitzt du halt da und bist du, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und gerade auch, also sorry, das hat in der Schule dir halt niemand erklärt, egal in welchen. Also die haben obviously nicht gesagt, das machst du mit einer Viertelmillion auf deinem Konto. Aber generell, es wurde ja nie erklärt, was mache ich eigentlich mit Geld? Also wie gehe ich damit eigentlich richtig um? Und ich war richtig so, oh Gott, das ist jetzt auch ganz schön viel Verantwortung. Ich will das ja auch nicht jetzt falsch machen. Alle sagen dir, du sollst auf gar keinen Fall auf dem Konto liegen lassen, aber in was investierst denn? Mir hat auch ganz ehrlich bis ich 20 war oder so, niemand eigentlich sagte, was ist denn eigentlich eine Aktie, was ist denn ein Fonds, was ist denn eigentlich Krypto, wie funktioniert eigentlich Krypto? Also Krypto finde ich immer noch eine ganz Wusi-Wusi-Welt, auch wenn ich es sehr spannend finde. Aber das kreiert ja auch in erster Linie, so dumm es sich anhört, auch mal erstmal kurz ein Problem, weil du willst ja nichts falsch machen, das ist mal so, okay, was mache ich jetzt damit? Um Gottes Willen. Und man muss dazu sagen, egal wie viel Geld du verdienst, wenn du irgendwelche Themen mit Geld hast oder Ängste, die mit Geld zusammenhängen, egal wie viel Geld du auf dem Konto hast, diese Ängste werden trotzdem da sein. Also ich weiß, der Gedanke, je mehr Geld ich habe und ach, hätte ich diese und diese Summe, dann ist alles gut und so weiter, stellt man sich so vor. Und das ist vielleicht im ersten Moment so, aber da kommt ganz vieles auch mit rein. Also ich hatte zum Beispiel vor einem Jahr haben wir ganz, ganz viele Investments getätigt in Unternehmen, in Mentorings gezahlt wurden, die Miete ein Jahr im Voraus, wo ich auch so war, oh Gott, es ist jetzt so viel Geld gerade rausgeflossen. Ich hoffe, dass das klappt halt. Ich hoffe, das passt. Und auch ich habe Ängste mal zum Thema Geld oder ich muss einmal durch Themen durcharbeiten. Und da gilt es eben dieses, okay, jetzt nicht verzweifeln, sondern wir wissen, wir müssen das jetzt einfach durchstehen. Wir bleiben jetzt in der Ruhe. Wir gehen die Steps und das kommt alles. Und das ist, glaube ich, einfach auch was ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, auch solche Emotionen kamen und woran ich mich auch noch erinnern kann, war halt dieses Gefühl von, boah, ich habe jetzt das Leben durchgespielt nach dem Motto, ich habe jetzt meine Ziele erreicht. Also wenn du zum Beispiel so denkst, oh, boah, ich war halt Anfang 20, ich habe die Millionen gemacht, ich bin durch die Welt gereist, ich kann meine Liebsten unterstützen, ich kann mir alles kaufen, was ich wollte. Also klar, bei mir war halt die Chanel zum Beispiel oder meine erste Rolex war auf meinem Vision Board ganz groß drauf. Ich war auf den Malediven, ich war reisen und so weiter und bin so, ja. Was will ich denn jetzt machen? Also es war richtig, es ist wirklich First World Problems, hört sich jetzt wirklich doof an, aber es war richtig so, alles, was ich im Leben immer wollte, habe ich jetzt. Und was mache ich jetzt? Kann jetzt nicht vorbei sein einfach. Und das war schon crazy, einfach auch wieder hier auf eine Selbstfindungsphase zu gehen von, okay, was möchte ich jetzt eigentlich? Was für Ziele gibt es noch? Weil ab irgendeinem Punkt, ich glaube wirklich der größte Punkt, wo sich mit Geld das Leben verändert, ist so, wenn du dann auf einmal zwischen 5.000 und 10.000 Euro im Monat machst, dann verändert sich dein Lifestyle am meisten. Sobald das da drüber ist, ja, statt Business kannst du dann mal First fliegen oder statt Economy Business oder von mir aus irgendwann Private, habe ich auch noch nie gemacht, keine Ahnung. Aber es verändert jetzt nichts groß an deinem Leben mehr. Und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, ja, noch eine Handtasche oder noch eine Uhr. Ja, da freut man sich schon drüber, aber es ist jetzt nichts so krass. Ich weiß noch, mein allererster Business-Class-Flug, Alter, ich war so, oh mein Gott, man kriegt hier Deo geschenkt. Und wie krass, man hat ein echtes Messer und Gabel und Salz und Pfefferstreuer. So, es war übelst krass. Und heute, wenn ich Business fliege, ist es halt mal normal. Und manchmal denke ich mir so, ach, ich schätze das natürlich immer noch und freue mich immer noch drüber, dass das jetzt mein Standard ist, aber es ist nicht mehr diese Euphorie. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, gerade wenn man ein Business gründet, dass dein Ziel größer ist als einfach nur Geld oder einfach nur die Summe, sondern dass deine Vision für dein Leben einfach noch größer ist, damit das Feuer nicht ausgeht, weil du wirst diese Ziele erreichen und du möchtest dann nicht in einem Loch sein, sondern überlegen, okay, was ist noch möglich? Und für mich war das damals ein, okay, auf was habe ich noch so Lust? Was für Themen interessieren mich noch so? Und daraus habe ich jetzt Unternehmen gebaut. Also ging alles gut aus. Ich meine, wir sind erst am Anfang der ganzen Reise. Aber es ist definitiv nicht nur, wow.
Das waren, finde ich, sehr, sehr schöne Abschlussworte. Auch, dass das, ja, dass das Ziel größer sein darf. Also das Warum hinter finanziellen Zielen, diese Verbindung, dass es nicht die Zahl ist, sondern was kann ich damit machen? Welche Möglichkeiten habe ich? Was möchte ich mir erfüllen, meinen Liebsten erfüllen? Was tut eben dieses Geld, was da ist? Welchen Impact hat es auf mein Leben? Das fand ich sehr, sehr schön. Und ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich auch dir stellen. Ich beginne den Satz und du darfst ihn kurz und knackig beenden, wenn du ready bist.
Okay, heraus.
Geld ist für dich was?
Geld ist für mich ein Tool, um Möglichkeiten zu kreieren.
Reich sein bedeutet für dich?
Reich sein bedeutet für mich, Freiheit zu haben.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich.
Die Frage wurde mir schon mal gestellt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich immer noch das tun, was ich tue, weil ich es liebe. Und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mein Leben ausleben, also wirklich das Leben auch außerhalb von Arbeit noch mehr ausleben. Das heißt auch noch mehr reisen, noch mehr Urlaube auch machen, wo ich mein Handy komplett aus habe. Das war nicht kurz und knackig, aber das ist ja. Aber ich würde trotzdem noch die Berufe ausüben, die ich ausübe tatsächlich.
Das ist okay. Das ist auch die spannendste Frage, auch die Frage, die immer mal so ein bisschen zum Träumen einlädt. Und das Schönste ist aber immer, wenn kommt, ich will trotzdem so weitermachen, auch wie bisher. Und das noch on top, um die Cherry on the top obendrauf zu setzen. Ganz, ganz lieben Dank, Hanna, dass du heute dabei warst und so
Sehr
viel
gerne.
Inspiration, Impulse geteilt hast. Super wertvoll. Ja, für alle Zuhörerinnen, wenn du die Folge inspirierend fandst und denkst, Mensch, meine Freundin sollte diese Folge auch unbedingt hören, leite sie weiter, leite den Sparhelden-Podcast weiter. Und auch wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, wenn es darum geht, dein Geld richtig anzulegen, für die Altersvorsorge eben was zu tun. Vielleicht stehst du noch ganz am Anfang oder du hast auch gerade eine größere Summe auf deinem Konto und hast das gleiche Gefühl wie Hanna, was mache ich denn jetzt mit dieser größeren Summe? Dann darfst du dich auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich verlinke ja zum einen den Link zu unserem Analysegespräch in die Shownotes. Und Hanna, verrat du auch noch mal gerne für alle Unternehmerinnen sicherlich spannend, wenn sie mehr über dich, dein Business und wie ihr unterstützen könnt, erfahren wollen. Wo findet man dich am besten?
Ja klar, also dürft euch immer gerne melden auf Instagram unter The Creator Concept, auf unserer Webseite thecreatorconcept.de, alles rund ums Thema digitale Produkte, Online-Geld verdienen, authentisch verkaufen, Teamaufbau, Skalierung und so weiter. Da können wir euch definitiv weiterhelfen. Also meldet euch da immer gerne.
Super, vielen Dank und bis zur nächsten Folge Money Talk and Female Financial Empowerment von Frau zu Frau.
Tschüss!